Wir sind Hotte und Malte und Christian und Max. Und manchmal haben wir ganz viel Spaß. Gastronauten, wir sind dabei. Wir sind Gastronauten, wir sind zwei Gastis, die sehr gut sind. Sind im Gastronauten-Netzwerk eingebunden. Und dann werden wir alle ganz erfolgreich. So wie Serial, der erfolgreiche Podcast aus den Vereinigten Staaten von Amerika.
Pencast. Das war's. Ey,
komm, das ist ja wohl gewesen sein.
Digga, Cut, das ist im Kasten.
Dr. Peng.
Hallo und herzlich willkommen zum 91. Pencast von drpeng.de Pop und Geist, unserem wöchentlichen Film- und TV-Podcast. Hashtag wir hassen Filme in. Dieser Woche sprechen wir über die beiden Oscar-Filme, die uns noch fehlen. Und unserem Oscar-Bingo ist so ein bisschen wie so wie Sammelkarten tauschen. Zwei fehlen uns noch, die werden besprochen diese Woche. In Spotlight wird die Geschichte, wie der Boston Globe 2001 einen Vergewaltigungsskandal, hier endet einfach meine Notiz, ich denke, man sollte heißen, aufgedeckt hat, erzählt. Und in Room ist Brie Larson zusammen mit ihrem Sohn für 7 Jahre eingesperrt und gaukelt ihm eine heile Welt vor. Außerdem besprechen wir danach unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am Sonntag. Also das wird auf jeden Fall auch super, super spannend. Mein Name ist Christian Eichler und wie immer rede ich mit Horst Lukas Diestel.
Hallo.
Malte Springer.
Moin.
Und Max Ole von Raison.
Hallo.
Ja, das ist ein bisschen ein besonderer Cast, denn es ist wahrscheinlich der erste Cast, den viele hören, die diesen Podcast vorher noch nicht gehört haben, weil wir jetzt bei den Castronauten mit am Start sind. Das ist ein neues gegründetes Podcast-Netzwerk, das so ein bisschen versucht, in einem coolen, slicken Interface ganz viele aufstrebende und sehr, sehr gut recherchierte Podcasts zusammenzubringen und so ein bisschen auch Treffen zu ermöglichen und gegenseitige Besuche und so weiter und so fort. Und am 1. März sind die gelauncht und wir sind mit an Bord. Finde ich ganz schön geil eigentlich.
Ja, es ist natürlich jetzt, war mir nicht bewusst, dass das jetzt der Podcast ist, den dann viele andere Leute vielleicht hören. Jetzt, na, mal gucken.
Hast du da keine Hose angezogen, ne? Das ist natürlich jetzt unangenehm, auch auf den ersten Eindruck.
Ich habe mir keine Mütze auf, keine Kopfhose, sagt man ja auch. Nicht, ich bin jetzt obenrum blank für die Zuhörer, vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ich so da meine.
Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Filme geguckt. Aber mein Gott, kann man ja auch so machen. Wir sind ja gute Redner.
Kriegen wir hin. Kann man irgendwie wingen, wie du das gerne nennst. Genau, wer den Cast noch nie gehört hat, wir reden jede Woche über zwei Filme und eine aktuelle Serie und versuchen so ein bisschen einerseits tiefer zu blicken, andererseits auch sehr, sehr dumm zu sein und dadurch auch wieder tief blicken zu lassen, was wir für Idioten sind. So ein bisschen eine Balance, ne, aus intelligentem Schnack und Stammtischgerede und genau, nicht uns so doll vom Hype leiten zu lassen. Das geht an dich, Deadpool. Wir kommen zum ersten Film, über den wir heute reden möchten, und das ist Spotlight.
I know there's things you cannot tell me. But also know there's a story here and I think everybody will hear about it.
Do you think your paper has the resources to take that on?
I do. Do you?
The Boston priests molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case.
No, we haven't.
And that's the kind of thing your team would do.
Spotlight?
Ja, Spotlight ist nagelneu. Rausgekommen in Deutschland ist ein Oscar-nominiertes Drama von Thomas McCarthy, den man kennt als Drehbuch- oder Oscar-nominierter Drehbuchautor. Hat das Drehbuch beim Drehbuch zu Oben, auf Englisch Up, mitgeschrieben. Spotlight ist in Amerika schon letztes Jahr rausgekommen, ist jetzt hier bei uns zu sehen. Und ja, Hammerprojekt, nur geile Leute am Stissel. Wir haben Mark Gruffalo, Miguel Quinten, Rachel McAdams, John Lottery, Barney Tucci und Liv Tyler. Und geht los. Liv Schreiber wird 2001 Chefredakteur des Boston Globes. Entdeckt kurz nach seinem Antritt eine Story über einen pädophilen Priester und den Erzbischof Bostons, der von dessen Missbrauch von Kindern wusste, aber lange Zeit doch untätig blieb. Und ja, geht weiter. Nun weist Liv Schreiber sein Spotlight-Team in der Sache an, weiter zu forschen. Und sie finden heraus, dass es in Boston noch wesentlich mehr Fälle von vertuschtem Missbrauch gab, als zunächst angenommen. Und ab dann wird der Film eigentlich wie Over the Top mit Sylvester Stallone. Unsere Protagonisten müssen nach Las Vegas, um ein Armdrückturnier zu gewinnen, um die Liebe ihrer jeweiligen Söhne zu gewinnen und die Wahrheit zu finden. Ja, meine Frage an euch, Lorbeeren für Spotlight oder Spotlight?
Ja, endlich ein Film über die Suchfunktion bei Mac OS X, El Capitan Spotlight, habe ich mir schon lange gewünscht. Nee, viele Vorschusslorbeeren hat der Film eingeheimst und ich finde auf eine Art auch zu Recht, ich finde bei beiden Filmen, die wir heute besprechen, dass die so eine schöne Extrarolle einnehmen in diesem ganzen Biopic-Oscar-Schmu, den wir besprochen haben, weil sich da Leute gedacht haben, glaube ich, vielleicht reicht es einfach mal, einen guten Film zu machen, ohne Schnickschnack, ohne Übertreibung, ohne dass jeder Schauspieler seine Schreiszene bekommt, die 5 Minuten lang geht, ohne dass die emotionalen Konflikte, die aufgeworfen werden, dir Hammer ins Gesicht gedrückt werden, sondern einfach nur eine nüchterne Geschichte zu erzählen. Und was ich so toll finde, dieses Spotlight-Team vom Boston Globe ist ja das älteste investigative Journalismus-Team, das es gibt in den USA. Ja. Und ich finde, der Film verkauft dir das so richtig, ja, wieder so den Wert von gutem investigativen Journalismus. Und jeder, der irgendwas mit Journalismus zu tun hat, denkt sich eigentlich so, oh, da würde ich eigentlich gerne auch arbeiten. Ja. Das ist richtig cool, denn die dürfen ja machen, was sie wollen eigentlich. Ja. Die haben manchmal monatelang Zeit, eine einzige Story aufzuarbeiten. Nur bis dann Liev Schreiber hinkommt und eben sagt, dieser Vergewaltigungsskandal wollt ihr euch dem nicht annehmen. Und der Film zeigt ja nur journalistische Arbeit. Ja. Also ganz, ganz selten sind wir mal bei den Hauptdarstellern und bei den Hauptcharakteren, möchte ich sagen, bei den Hauptdarstellern sind wir nicht zu Hause, Gott bewahre, aber bei den Hauptcharakteren und sehen so ein bisschen, dass die eben auch alle irgendwo was mit der Kirche zu tun haben oder dass sich diese Kirche in Boston einfach durch diese ganze Stadt da durchzieht und dass es eben jemanden braucht wie Liev Schreiber, der von außen kommt, der sagt, ey, das ist doch eine Story und alle anderen haben aber eben Angst vor der Kirche und das finde ich schön, dass hier mal sich getraut wurde zu sagen, wir konzentrieren uns nur auf den journalistischen Aspekt und auf nichts anderes.
Ja, das sehe ich auch so, weil du hast echt einen Film, der auf wahren Ereignissen basiert, also echt so eine reale Thematik 1:1 aufarbeitet, sich echt zu 100% nur auf seinen Inhalt fokussiert und diese Art Film watschen wir eigentlich im Allgemeinen oft ab so und sagen, das ist öde und das ist langweilig, aber Spotlight ist überhaupt nicht öde und da ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe, warum? Und die Antwort ist für mich ganz klar die Schauspieler. Für mich ist Spotlight eigentlich das Paradebeispiel für einen Film, der komplett über seine Schauspieler funktioniert und von denen getragen wird, weil die sind so on point, die sind so absolut genial. Und wie du es auch schon gesagt hast, Christian, der Film ist halt unglaublich reduziert. Also er verzichtet eben auf diese Sachen, die man eigentlich aus so einem Hollywood-Dramastreifen erwartet. Also es gibt keine Szenen, wo dir nur irgendwie die Zeit oder der Ort näher gebracht wird. Es gibt keine Szenen, in denen nur charakterisiert wird. Eigentlich jede Sekunde des Films steht immer in direkter Relation zu diesem Skandal, zu diesem Inhalt. Aber das macht ihn trotzdem nicht nüchtern oder eindimensional, weil du eben die Leute dadurch kennenlernst, indem du ihnen dabei zusiehst, wie sie arbeiten, wie sie Konversationen betreiben, wie sie auf neue Informationen aus diesem Skandal reagieren. Und das reicht und du brauchst nicht mehr. Und das macht diesen Film für mich eigentlich so besonders.
Ja, ich hatte auch eine Menge Spaß dabei, auch gerade den Schauspielern zuzugucken. Und vor allen Dingen fand ich sehr schön, dass er halt, natürlich ist es irgendwo dramatisch, das Ganze, aber da wird halt nicht so drauf rumgeritten. Und gerade bei anderen, so aus dem Genre des Newsroom-Dramas, sag ich mal, wie hieß der, den wir da neulich geguckt haben mit...
Mit Jeremy Renner, den?
Jeremy Renner, der?
Okay. Ja, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall
Kill the Messenger.
Genau, ja. Und weiß nicht, in diesem Genre gibt es einfach sehr viele so überdramatische Filme, weil halt man denkt, ja gut, da sitzen einfach nur Leute rum und unterhalten sich, dann müssen wir da die Streicher drunter legen und die Leute müssen alle rumschreien und das passiert hier nicht. Und das ist einfach sehr angenehm zu schauen. Und ich habe den im Kino auf Deutsch gesehen, leider nur, weil ich keine Zeit hatte, in die englische Vorstellung zu gehen. Und das hat man schon ein bisschen gemerkt, weil Deutsch schon immer, also die Synchro war gut, aber Deutsch klingt immer ein bisschen zu sehr sich selbst ernst nehmend, fand ich in solchen Filmen. Also, und ich weiß, wie Mark Ruffalo normalerweise klingt und wie der eher spricht. Und dann passt es irgendwie nicht so ganz, so gestochenes Deutsch da drauf zu haben. Das hat ein bisschen genervt, weil sich dadurch der Film sehr wichtig nahm. Aber eine Frage an euch, ihr habt den auf Englisch gesehen, oder?
Ja,
genau. Weil in der deutschen Version hat tatsächlich erstaunlicherweise so die Comedy sehr gut funktioniert. Also der ist ja nicht witzig, aber es gibt ja durchaus so ein paar awkward, lustige Szenen.
Ja.
Oder gibt es zumindest in der deutschen Version. Es gab erstaunlich viele Lacher auch im Publikum und ich musste selber auch das ein oder andere Mal wirklich lachen. Und das war super in dem Film, fand ich. War das auf Englisch auch so?
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Nee, ich mich auch nicht.
Comedy-Szenen, nee.
Also es gibt halt so den Running Gag, dass halt alle Leute denken, sie wollen die Kirche verklagen, obwohl sie eigentlich nur diese Herausgabe halt wollen. Und halt jedes Mal, wenn Liev Schreiber irgendwo in den Raum kommt und irgendwas sagt, sagt irgendwer, sie wollen die Kirche verklagen.
Das habe ich. Ja. Das ist natürlich drin. Sowieso sticht der für mich komplett raus, Liev Schreiber. Also Liev Schreiber und Stanley Tucci machen für mich eigentlich mit den besten Job. Und ich finde es so toll, dass du diesen Editor hast, der da hinkommt von außen und der einerseits so unsicher ist auf eine Art, nicht durch seine körperliche Präsenz. Seine körperliche Präsenz ist ja die ganze Zeit komplett anwesend, weil es auch einfach ein Tier ist, dieser Typ. Ja. Aber er ist so unsicher in dem, wie er redet, hat aber so eine klare Vision, wo er hin will. Und das finde ich total angenehm, dass er als so Greenhorn reinkommt, aber als Greenhorn das auf einmal Macht hat und sagen kann, wir machen das jetzt mal so.
So ein klassischer Problemlöser.
Max, wie fandst du denn den Film?
Ja, ich fand Spotlight Hammer. Gerade auch finde ich Mark Ruffalo, der ist schon wieder völlig ausgerastet. Ja. Das geht überhaupt nicht klar. Also ich finde, war absolut Oscar-würdig. Ich finde, ich musste wirklich daran denken, was wird alles geredet über Leonardo DiCaprio, aber wirklich Mark Ruffalo, das ist der Schauspieler, den ich prämiert sehen will, weil der nämlich sich wirklich verschiedene Rollen sucht. Und das ist das, was ich ja auch, glaube ich, neulich schon mal im Cast gesagt habe. Bei Leonardo DiCaprio habe ich das Gefühl, der hat immer die gleichen Rollen. Das ist immer dieser Alpha-Male-Charakter, der sich irgendwie durchboxt und am Ende triumphiert. Aber Mark Ruffalo sucht sich auch wirklich diese abgebrochenen Typen, die irgendwie ein bisschen am Rad drehen und kriegt das hin, völlig einzigartige Charaktere zu erschaffen. Und das gibt's ja nicht. Der redet total komplett anders. Das habe ich noch nicht erlebt. Das ist eine komplette Verwandlung, die der vollzogen wird. Und da kann ich auch nur Malte zustimmen. Dieser Film lebt von seinen Schauspielern, aber natürlich auch wegen seiner interessanten Story. Und das ist, ich finde, dieser Film ist perfekt umgesetzt. Und es ist eben nicht der klassische Newsroom-Thriller. Und eben auch gerade aus dem Grund nicht, den ich jetzt nennen werde, dass man hat zum Beispiel darauf verzichtet, dass in irgendwelchen Szenen irgendwelche Schergen in der katholischen Kirche in irgendwelchen Bäumen sitzen und Fotos machen oder so. Oder dass irgendein Protagonist im Auto sitzt und denkt, dass er verfolgt wird. Darauf hat man mal komplett verzichtet, so einfach gesagt, nein, das, was wir haben, ist spannend genug, wir müssen jetzt hier nicht noch irgendeine Schlägerei haben oder sonst was. Und das finde ich saugut, man hat sich einfach gesagt, wir haben hier einen starken Stoff, wir haben hier geile Schauspieler, wir haben hier ein gutes Drehbuch und das alleine reicht. Wir weg mit dem Bullshit und dafür top. Hammer.
Und was ich auch so cool finde, es ist ja nicht so, dass niemand jemals davon wusste, dass es diesen Vergewaltigungsskandal in der katholischen Kirche gibt und dann trifft einer irgendwie auf ein Detail und dann wird alles aufgerollt und gezeigt, wie düster und schrecklich das alles ist, sondern es war eigentlich schon die ganze Zeit da, nur es hat sich niemand dieser Problematik angenommen. Ja, und das zeigt so ein bisschen, wie einfach im Journalismus einfach interessante Stories nicht verfolgt werden, weil jemand denkt, da ist nichts dran, damit verscherzen wir es uns mit unserer Audience oder es wird niemand interessieren oder da wird halt keine Story bei rauskommen. Und hier wird ja ganz, ganz langsam, wie beim Häuten der Zwiebel, so immer weiter vorgedrungen auf den eigentlichen Skandal, der letzten Endes dahinter ist. Und der auch jeden so ein bisschen betrifft. Und dann ganz am Ende merkst du eigentlich erst, was das für eine Tragweite hat. Und da kommt ja dann auch nochmal der Charakter von Michael Keaton raus, der auch sagt, dass er eben schon damals davon gehört hatte. Ja. Ne? Oder Liev Schreiber kommt halt rein und sagt, wir haben schon zwei Stories gemacht. Und genau in dieser Verbindung finde ich den Charakter von Stanley Tucci so geil. Der ist ja ein Anwalt, der sich für diese Vergewaltigungsopfer einsetzt, der aber völlig desillusioniert ist, wenn es auf die Presse kommt. Der überhaupt nicht mit der Presse reden will, weil er hardworking ist, weil er an diesen Fällen arbeitet, an diesen Cases, Alter, ich habe hier schon wieder die Anglizismen in Kassel, klingelt schon wieder, Fällen arbeitet und du so merkst, der hat keinen Bock mehr mit der Presse zu reden und dann trifft er aber auf diesen geilen Charakter von Mark Ruffalo, der so pointiert investigativen Journalismus betreibt, indem er einfach ein bisschen zu unangenehm irgendwo reinrennt und mit Menschen redet, aber es ist immer glaubhaft und da treffen sich dann diese beiden Charaktere, fangen an sich zu schätzen, haben aber eigentlich auch keine Zeit füreinander und das fand ich irgendwie richtig toll, wie Stanley Tucci so der moralische Standfuß dieses Films ist, aber gleichzeitig eigentlich gar keine Zeit hat für den Film. Das fand ich richtig gut.
Ja. Was auch herrlich war, geht auch in die Richtung des Verzichts, ist, obwohl auch eine Frau da mitarbeitet, hat dieser Film zu 0% irgendwelchen romantischen Scheiß mit drin. Wirklich zu 0%. Die arbeiten da einfach alle zusammen und gut ist.
Ja,
so.
Das stimmt schon. Das ist mir auch aufgefallen. Es gibt keine Streits zwischen diesen Spotlight-Mitarbeitern. Es gibt keine Liebesgeschichten, irgendwelche Techtelmechtel. Es gibt auch keine Klischees. Es gibt nicht den einen, der immer hart arbeitet oder den anderen, der immer einen flotten Spruch auf den Lippen hat oder sowas. Der Film arbeitet nicht mit diesen Oberflächlichkeiten und für mich erschafft er dadurch eine Gruppe echt der realsten und authentischsten Menschen, die man in einem Film überhaupt sehen kann. Und Tragweite war noch ein gutes Stichwort, Christian, weil der Film dadurch, finde ich, auch ein tolles Gespür eben für sein Pacing hat, weil es geht echt so los, so ein Priester, der kleine Jungen belästigt, ja und, wo ist die Geschichte? Ja. So, warte mal, Es gibt mehrere, 13 Priester, okay, 20, fucking 90 Priester in Boston. Warte mal, nicht nur in Boston, in der ganzen Welt, im Vatikan, überall. Und das war halt so geil, wie sich das immer weiter aufgebaut hat. Und ich finde dadurch, geht halt auch wieder darauf zurück, dass der Film eben nur sich durch diese Thematik halt eben seine Berechtigung erschafft. Und das macht er halt einfach großartig.
Und da gibt es ja auch noch diesen einen Punkt, den gab es auch in The Imitation Game mit Benedict Cumberbatch, wenn ihr euch noch dran erinnern könnt, wo sie dann den Enigma-Code gecrackt haben und dann denken, wir müssen den rausgeben jetzt, aber dann sagen sie, Mist, wenn wir den Code jetzt rausgeben, dann wissen die Nazis, dass wir den haben. Also wenn wir damit jetzt einen Anschlag verhindern, dann wissen die Nazis, wir haben den Code und können den Code ändern. Das heißt, wir können jetzt, müssen quasi diese Opfer auf uns nehmen, um was Größeres damit machen zu können. Und diese Szene gibt es in Spotlight auch, wo sie denken, wir haben jetzt die Geschichte muss raus. Und dann wird gesagt, nee, die Geschichte ist noch größer und die Story hat eine größere Schlagkraft, wenn wir sie zurückhalten. Und das sind eben auch moralische Fragen und schwierige Sachen. Da gibt es dann auch eben eine Szene, wo dann mal einer der Schauspieler wirklich aufspielen kann, so ein bisschen so einen Oscar-Moment kriegt. Ja. Aber das ist normalerweise eben sehr reduziert. Und das finde ich auch schön. Also das sind keine Engel, die Leute, die da arbeiten. Genau. Die haben auch alle auch ihre Probleme und haben auch hätten auch diese Geschichte schon viel früher angehen können. Aber es ist schön, dass sie es dann eben am Ende machen und sind gezeigt, was dann dann noch damit passiert. Und dass du trotzdem es aber nicht ändern kannst, wenn du dann neben so einem pädophilen Priester zum Beispiel wohnst, wenn er in der Nachbarschaft wohnt oder so. Also ich finde schön auch, dass man sich nur auf die Hauptdarsteller konzentriert, also dass du nicht nochmal bei der Kirche bist. Oder zum Beispiel in so einem schlechten Film wäre das so gewesen, dass du dann noch eine Geschichte drin hast, wo ein Junge von einem Priester vergewaltigt wird und dann geht man da immer hin, damit man nochmal als Zuschauer auch versteht, dass das halt auch schlimm ist für die Opfer. Und das wird angenehm zurückgehalten alles.
Auch weil du den Ausraster gerade nochmal angesprochen hast, selbst da, so der eine Schauspieler rastet halt aus, schreit da ein bisschen rum, geht dann raus, weil er völlig fertig ist auch. Aber dann ist auch nicht erstmal die Montage, wie er einsam und alleine durch die Straßen fährt und die anderen gucken sich dumm an aus der Wäsche an, so, sondern er kommt halt am nächsten Tag wieder hin und sagt, ja sorry, ich vergesse ein bisschen Kacke drauf, so, und dann arbeiten alle weiter und fertig ist.
Ja, aber das ist ja genau, die Charaktere sind aber grundsätzlich einfach erstmal wahnsinnig sympathisch geschrieben und das funktioniert halt gut und man merkt, wie angenehm man das als Zuschauer auch findet, wenn man sich eben nicht beim Zugucken irgendwie, wenn man nicht das Gefühl, dass an der Lebenszeit genommen wird, weil Leute auf dem Bildschirm irgendwie sich unnütz streiten. Ich finde aber auch, und was Christian gesagt hat, da kann ich auch nur zustimmen, dass ich schön finde, was man sich hier für einen Standpunkt irgendwie bezieht, irgendwie als Filmemacher. Und zwar eben genau dieser, dass halt auch die Journalisten einfach nicht die moralische Überlegenheit hier haben, sondern das sind einfach Leute, die gucken halt, was verkauft sich, was funktioniert und dementsprechend wird gefiltert, über was berichtet wird und was nicht. Und das gefällt mir auch ganz gut. Und gerade auch diese Szene mit diesem Rechtsanwalt, ne, der eben sagt, mein Gott, ich habe ja nur meinen Job gemacht und so weiter. Ne? Und das kann man ja auch immer so bis zum gewissen Grad nachvollziehen, aber Spotlight sagt eben, also das trifft für Michael Keaton zu, genauso wie für diesen Rechtsanwalt, aber es gibt für jeden immer nochmal die Chance, trotzdem dann irgendwann mal das Richtige zu tun. Und das finde ich eine ganz schöne Aussage. Da wird ja dann auch einmal hier dieser Ausdruck, The Good Germans wird da ja auch noch als Referenz benutzt. Dieses eben, man weiß eigentlich was, guckt hin, aber oder guckt einfach weg. Und das finde ich, gefällt mir auch ganz gut.
Aber das klingt ja jetzt wie Spotlight 10 von 10, der beste Film, den wir je gesehen haben. Was hat euch denn nicht so gut gefallen an Spotlight? Gibt es da Sachen? Bei mir kann ich nur sagen, ich weiß nicht, ob diese Geschichte für jeden wirklich über den ganzen Film trägt. Weil eben schon am Anfang klar ist, es gibt einen Vergewaltigungsfall, weil wir schon wissen ja, was da am Ende bei rausgekommen ist. Und weil dann vielleicht das Aufdecken dieser einzelnen Details doch nicht so spannend ist über 2 Stunden, würde ich sagen.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es Zuschauer gibt, die Spotlight stinkend langweilig finden, ne? Weil es ja schon relativ, die Handlung relativ geradlinig verläuft. Wir hatten es schon mal, das offene Buch. Klar, das trifft für Spotlight zu. Man muss schon sich so ein bisschen an schauspielerischen Leistungen erfreuen können, an den Charakteren selbst. Sonst kann ich mir vorstellen, wird es schwierig, diesen Film zu genießen.
Ich habe mir tatsächlich keinen Kritikpunkt aufgeschrieben, gebe aber trotzdem auch nicht 10 von 10. Jetzt bin ich hier so ein bisschen in meinem eigenen Kopf, irgendwie weiß ich gar nicht, wie ich das jetzt vertreten kann. Muss ich mir noch was überlegen, kommt später, vielleicht reiche ich nach im nächsten Cast.
Ja, aber das, ich glaube, das reicht schon, also das ist kein Kritikpunkt, aber für 10 von 10 muss man halt alles machen, was sie gemacht haben, und aber dafür, die Story ist halt grundsolide für den Film, aber ist jetzt halt nicht das Hammer-Ding.
Ich frage mich halt, bleibt der Film noch lange mit einem, also, oder vergisst man den dann doch schnell? Also ist es dann letzten Endes doch nur die Abbildung von einem real ablaufenden Prozess, ohne sich noch wirklich viel mehr zu trauen. Das habe ich mich ein bisschen gefragt. Mhm. Ich saß nicht nach Spotlight da und hatte Redebedarf und wollte noch mit jedem drüber sprechen, über diese Thematik, weil der Film eben so angenehm rumschifft, darum zu sagen, die katholische Kirche ist schrecklich und warum lassen wir die überhaupt, zum Beispiel unsere Kinder betreuen oder so. Ne? Das sind alles so Sachen, die stellt der Film nicht. Und deswegen glaube ich, ist Spotlight auch so ein bisschen ein Film für Filmfans und so ein bisschen Film-Nerds, Leute, die viele Filme gucken und sich endlich mal wünschen, dass was mal authentisch abgebildet wird, ohne die ganzen Klischees und man wieder wie, weiß ich nicht, All the President's Man einfach ein schönes Pressedrama gezeigt bekommt. Ich mochte Spotlight sehr gerne, von mir kriegt der 8,5 von 10 Punkten. Alles, was ich gesagt habe, schon spricht ja dafür. Trotzdem ist es für mich kein richtiger Film für die Ewigkeit, aber einer, der wahrscheinlich oft auch bei Filmstudiengängen oder so gezeigt wird, um mal zu zeigen, wie es eben auch geht, wenn man eine echte Geschichte verfilmen will.
Ja, was du sagst, ist komplett richtig. Aber ich denke, das ist schon einer, den ich mir so in einem halben Jahr oder so nochmal anschauen werde. Ja. Weil Filme, die ich mir gerne nochmal angucke, eigentlich immer darüber gehen, dass die Schauspieler halt Hammer sind. Und hier gibt es so viel zu sehen, denke ich, beim zweiten Mal gucken, was einem vielleicht nicht ganz aufgefallen ist, gerade schauspielerisch. Insofern denke ich schon, dass mir der in Erinnerung bleiben wird, aber nicht ob der Story oder so. Also aber auf jeden Fall Hammer Ding. Lohnt sich für jeden, denke ich, trotzdem sich das anzugucken. Ob es einem dann gefällt oder nicht, mal schauen. Sollte euch gefallen. Wenn es euch nicht gefällt, dann seid ihr doof. So,
das kann man mal so festhalten.
Ich gebe auch 8,5 von 10.
Von mir gibt es auch 8,5 von 10. Also das ist toll geschrieben. Eine gute, interessante Story, ausreichend. Und ich finde eben, ich selber nicht, also ich keine Ahnung, ich war wahnsinnig gut unterhalten über 2 Stunden. Das macht wahnsinnig Spaß, den Leuten bei der Arbeit zuzugucken. Ob der Film für die Ewigkeit ist, keine Ahnung. Ich glaube, er ist aber einfach ein wahnsinnig solide gemachtes Stück Filmgeschichte und hat absoluten, weiß ich nicht, Wiederanschauwert. Keine Ahnung. Ja, 8,5 Punkte. Ganz toll.
Ich gebe 9 von 10, denke ich. Ich habe den Film 2-mal gesehen und nach dem ersten Mal war ich eigentlich auch gelangweilt und dann habe ich ein 2. Mal geguckt und war einfach so richtig drin, habe mich darauf eingelassen. Und was mich auch so gecatcht hat, ist irgendwie diese Abbildung von Journalismus an sich, aber halt vor dem digitalen Zeitalter. Ja. Also das fand ich halt mega faszinierend, diese ganzen staubigen Akten, diese Mikrofilmclips, so riesige Register, durch die man sich noch so mit Lineal und Bleistift durcharbeiten muss. So. Da wird nichts gegoogelt, so da musst du halt noch echte Beinarbeit verrichten, wenn du halt irgendwas erreichen willst. Du musst den Leuten auf die Füße treten. Und ich fand das super cool und ich gebe 9 von 10 Punkten.
Spotlight ist seit Donnerstag in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Habt ihr den gesehen? Habt ihr nicht gesehen? Mögt ihr so Presse-Drama-Filme? Ich find's immer geil. Ich weiß auch nicht. Ich find's immer cool, wenn so Presse-Leute versuchen, Probleme aufzudecken. Und wie kriegst du denn, was kommt am Ende für eine Story bei raus? Ich find's immer toll.
Absolut.
Wenn ihr eine Meinung dazu habt, dann schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de. Und wir kommen zum nächsten Film und der heißt Room.
Truck. Wiggle out. Jump. Run. Somebody.
I'm scared.
I know. I'm gonna be there in your head talking to you the whole time.
Truck, wiggle out. Jump when the truck slows down. Run, somebody.
You alright?
Jack, listen to me. Chance.
Ja, Room oder auf Deutsch Raum ist ein kanadisch-irisches Drama von Lenny Abrahamson und er basiert auf dem gleichnamigen Roman von Emma Donoghue. Ist in Amerika seit Oktober schon in den Kinos, in Deutschland dann Mitte März. Weiß nicht, ob das für Guten Morgen Opa sich schon qualifiziert, aber ist ein bisschen spät, hätte auch früher gekommen. Also ein Oscar-Film, der für einen Oscar nominiert ist, erst nach den Oscars in die deutschen Kinos zu bringen, finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt, persönlich, aber gut. Worum geht's? Es geht um den 5-jährigen Jungen Jack und seine Mutter Joy, von Brie Larson gespielt, beide. Nee, natürlich nur die Mutter. Die wohnen auf engstem Raum zusammen. Aber nicht einfach so, sondern wir lernen relativ schnell, dass Joy vor 7 Jahren gekidnappt wurde und seither von einem Mann namens Old Nick in einem spärlich eingerichteten Gartenhaus gefangen gehalten wird. Sie versucht aber trotzdem, das Leben für Jack so angenehm wie möglich zu gestalten und erzählt ihm quasi, um ihn nicht zu überfordern, während er noch jung ist, dass es eben nur den Raum gibt. Also es gibt nur Room und das Weltall und alles, was im Fernsehen kommt, ist irreal quasi. Also es gibt es nicht. So kann es aber natürlich nicht ewig weitergehen, denn irgendwann muss Jack erfahren, wie die Welt wirklich ist und Ma plant einen waghalsigen Ausbruchsversuch. Die Frage ist natürlich, konnten sich die Filmemacher hier mit Room überschütten oder gibt es noch Room for Improvement?
Ich find's geil, dass in Room der Fokus auf dem Jungen mehr liegt als auf der Mutter, auf diesem 5-jährigen Jack, und dass wir Großteile des Films durch seine Augen sehen und seine Entwicklung miterleben, und die war wunderschön umgesetzt. Und seine tatsächlichen Augen sind auch oft im Mittelpunkt des Bildes, und das fand ich auch ein super Stilmittel, weil sein Erstaunen und so seine Angst halt mega geil rüberkommt und der Film dadurch auch dieses so leicht Spielerische erhält, was natürlich im Kontrast steht zu der mega traurigen Geschichte halt von Gefangenschaft und Missbrauch, um die es sich eigentlich handelt. Aber dadurch, dass man eben diesen Jungen nimmt als Fixpunkt, gibt es halt diese coolen Fragen, die da aufwirft. Also es gibt ja zwei Teile. Im ersten Teil sind sie im Raum und dann sind sie in der echten Welt. Und dann ist halt erstens so, wie erschaffst du einem 5-jährigen Jungen auf, weiß ich nicht, 12 Quadratmeter eine halbwegs normale Welt? Und dann aber im zweiten Teil, wie bringst du diesem selben 5-jährigen Jungen dann die echte große Welt dann auch noch näher? Und für mich war das ein sehr, sehr spannender Film, sehr gut umgesetzt. Teilweise eine Ecke dann doch zu dramatisch für mich, aber ja, das macht ja nichts. Das ist ja vielleicht auch Geschmackssache.
Ja, ich finde gut, dass du das ansprichst. Man merkt in Room auch, dass der auf einem Roman basiert. Ich stelle mir das sehr gut vor als Roman, muss ich sagen. Wie dieser 12 Quadratmeter Raum. Sind es 12 Quadratmeter?
Ja, wahrscheinlich 9. Sind 12. Ich habe mir 9. das ausgedacht, also weiß ich
nicht. Sehr gut. Direkt glaubhaft vermittelt, dass ich gedacht habe, Malte hat wahrscheinlich nachgelesen, es müssen 12 sein. ich finde, es wird einem sehr gut vermittelt, dass dieser Raum ein ganzes Universum sein kann, weil der Raum am Anfang des Films auch viel größer wirkt als vor Ausbruch. Also der Raum schrumpft für den Zuschauer immer weiter. Und das, finde ich, ist so ein genialer Kniff, weil wenn man nur diese Geschichte hätte erzählen wollen, dass eine Frau eingesperrt wird und ihr Kind in diesem Raum aufziehen muss, dann hätte man, wäre man auch von einer ganz anderen Richtung, glaube ich, an die Thematik rangegangen. Da du aber hier direkt alles, eigentlich den ganzen Film, glaube ich, aus der Sicht von Jack siehst und eigentlich immer nur dabei bist, wenn Jack auch irgendwo mit dabei ist, dadurch wird dir erst das positive, normale Bild davon vermittelt, sodass du als Zuschauer dann erst irgendwann denkst, fuck, was geht hier denn eigentlich ab? Ja. Wird sie vergewaltigt von diesem Old Nick die ganze Zeit und Jack ist mit dabei und muss sich im Schrank verstecken? Das sind so Sachen, die werden dir ja nicht so erzählt, sondern die kriegst du erst andersrum mit. Genau. Dadurch, dass du dann abstrahieren kannst von der Sicht, die der Film dir zeigt und von außen drauf schauen kannst quasi. Und dass dann nach dem Ausbruch damit gebrochen wird und dann gesagt wird, okay, aber wie machst du das jetzt deinem Kind klar? Das fand ich richtig genial. Also ich finde cool, dass er sich hauptsächlich dieser Thematik annimmt. Wie kannst du die absolute Hölle auf Erden als das Paradies erklären? Und wie erklärst du dann diese Erklärung im Nachhinein, wenn sich alles auflöst? Und daraus resultiert für mich auch der stärkste Konflikt des Films. Und das, finde ich, ist eine tolle Idee. Weil man da ganz anders an ein Thema rangeht und eben auch nicht so effekthascherisch, wie auch die Story von Spotlight hätte erzählt werden können. Aber natürlich drückt dieser Film viel mehr auf die Tränenkanäle. Und da habt ihr auch alle so in den Chat, den wir haben, geschrieben, oh toll, endlich ein Film, bei dem man dreimal hintereinander flennt nachmittags. da würde mich dann auch interessieren, was euch da zum Beispiel emotional so bewegt hat. Mhm. Für mich gibt es vor allem eine Szene, die ich ganz, ganz fantastisch fand. Aber erstmal so viel dazu. Das fand ich, war ein richtig guter Punkt an dem Film.
Ja, da wollte ich, vor 3 Minuten wollte ich da auch anhaken. Das war keine No Offense. Nee, dass es ganz interessant ist, dass man, du vermisst Freiheit nur, wenn du sie mal gekannt hast. So, und als Zuschauer wächst du ja quasi auch mit auf kurz nur in diesem Raum. Und dann ist das irgendwie auch, genau wie ihr gesagt habt, dann ist das irgendwie auch okay. So, dann ist das halt dein Universum, und weil dir fehlt halt nichts. Und das finde ich ganz interessant, wie aber später sich zu sagen, dieser Schmetter, diese Raupe sich entfaltet und diese Raupe des Schreckens, und man irgendwann merkt, fuck, Alter, das ist hier gerade die Hölle. Und das finde ich, da kann ich auch Christian nur zuspielen, das ist diesem Film wahnsinnig gut gelungen, dir eigentlich so eine, so ein bisschen so eine Kaffeekranz-Atmosphäre zu packen auf so einen Stoff. Also richtig krass, ich finde, Wahnsinn. Ich finde es dazu auch noch wahnsinnig gut gespielt. Ich finde die Chemie zwischen Brie Larson und ihrem Sohn, es ist hammergut. Also man verliebt sich in diese Mutter-Kind-Beziehung sofort. Ich finde es ganz toll. Und warum geheult? Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht. Der Stoff selber ist schon ziemlich schrecklich. Irgendwie reicht doch, oder? Mhm. Wie ist es bei euch?
Ja, also ich habe mehrere Male sehr nasse Augen bekommen und durchaus lief's auch ein bisschen. Tatsächlich. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist einfach, also bei mir war das hauptsächlich in der Szene, glaube ich, wo er in dem Polizeiauto drin sitzt.
Und sie kommt dann? Das
war für mich davor. Wie er dann da raus will und wie einfach so ein Kind, also wie die Polizei so ein Kind in ein Auto einsperrt. Hm. So, 10 Minuten, nachdem das zum ersten Mal in seinem Leben aus einem Raum rausgekommen ist, wo es sein ganzes Leben lang eingesperrt war. So, weiß ich nicht, das war mir ein bisschen zu viel. Ja.
Keine Ahnung. Für mich war, als sie dann wieder vor dem Haus sind und was dann passiert, also da, ja, das fand ich richtig, richtig krass ergreifend auf jeden Fall.
Ja. Ich fand, da gab es schon wirklich ein paar Momente, die waren echt, also weiß ich nicht, da hat es einen echt überkommen. Ich finde, ja, wo der Film aber tatsächlich, um da jetzt mal raufzukommen, ein bisschen nachgelassen hat, ist aber schon der Zeitpunkt ab der Freilassung. Da, finde ich, wird es ein bisschen schwammig. Da merkt man, vielleicht soll es aber auch so sein, also die Familie hat ja auch Probleme, dann mit Brie Larson umzugehen. Und ich finde, da hat der Film aber auch Probleme, mit sich selbst umzugehen. Irgendwie zu gucken, wie halten wir, was machen wir jetzt noch?
Ich glaube, ja, ich fand, also erstmal generell fand ich den Film auch absolut Hammer. Ich habe selten so einen intensiven Film gesehen. Ja. Hauptsächlich auch, weil Brie Larson hier, weiß ich nicht, das war schon, also in der ersten Hälfte auf jeden Fall mit das Krasseste, was ich gesehen habe. Das fand ich richtig, richtig, richtig stark gespielt.
Ja.
Also so diese Mischung aus dieser kompletten Müdigkeit und Verzweiflung,
ja,
zusammen mit diesem, ja gut, aber irgendwie muss es für dieses Kind weitergehen. Das hat man echt wirklich, das war genau auf den Punkt gespielt. Hammerkrasse Leistung. Und du hast es auch schon gesagt, Christian, wie da, also das, da kann man wirklich drauf achten beim Gucken, wie hier durch so Kamerafahrten am Anfang eben dieser Raum gezeigt wird, aus der Sicht dieses Kindes, ist auch, also von der Kamera her, der Wahnsinn, weil du halt wirklich denkst, das ist eine komplette Wohnung.
Mhm. Ja.
Und dann später erst siehst du halt, also wirklich auch wirklich am Ende eigentlich, wenn sie nochmal da sind, siehst du halt erst so, okay, das ist eine fucking Abstellkammer.
Ja.
So, das ganze Ding war schon richtig krass. Und die zweite Hälfte fand ich auch schwächer als die erste, liegt für mich jetzt aber nicht unbedingt daran, dass die zweite Hälfte schlecht war, sondern einfach, dass die erste Hälfte eigentlich fast Perfektion irgendwie war.
Mhm.
Und wie willst du da anknüpfen? So, ja, war eher so mein Gedanke. So, und ja, aber schwächt den Film ein bisschen ab, weil man natürlich immer eher so mit dem Gefühl dann rausgeht, was man am Ende hingesehen hat. Aber trotzdem, also die erste Hälfte ist der absolute Wahnsinn.
Was ich an der zweiten Hälfte sehr gut fand, ist, dass da auch Joys Entwicklung nicht vernachlässigt wurde.
Ja.
Weil es geht ja viel um Jack, es geht viel um das Kind, aber irgendwann realisierst du dann, nachdem sie dann draußen sind, Joy ist auch noch ein Kind. So, also die wurde halt mit 17 eingesperrt.
Ja.
Und ich fand halt diese Szene super, nachdem sie dann bei ihren Eltern wieder eingezogen sind, in der Joy dann direkt erstmal so ein fast so ein Teenager-Streit mit ihrer Mutter hat. So, ja, du verstehst mich gar nicht richtig, niemand versteht mich. Und in einem natürlich ganz anderen Kontext hatte ich oder hatten wir vielleicht alle mal auch schon diesen Streit mit unseren Eltern. Und wie sich dann auch dadurch der Kontrast der beiden Hälften ist für mich auch, dass sich die Beziehung von Joy und Jack halt wandelt. Also in Room ist Joy halt stark für ihren Sohn und außerhalb gibt er ihr dann die nötige Kraft, um mit ihrem eigenen, natürlich auch vollkommen verkorksten Leben dann klarzukommen. Ich finde, das war auch stimmig und auch echt nachvollziehbar rübergebracht. Aber er bringt halt dann 3-4 andere Konflikte noch mit rein, aber gibt ihm dann nicht den nötigen Raum. Also zum Beispiel Joys Vater, der halt diesen kleinen Jack nicht mal angucken kann am Essenstisch, der diese ganze Situation, dass seine Tochter vergewaltigt wurde und jetzt ein Kind hat von diesem Typen, der will das gar nicht wahrhaben. Da hätte man viel mehr draus machen können oder machen müssen, finde ich. Stattdessen wird das dann eben so aufgelöst, dass eben dieser Vater, der geht dann irgendwann. Und der kommt dann auch das Rest des Films nicht mehr wieder. Das ist auch ein Statement. Mir war das aber ein bisschen zu einfach. Und so geht es auch mit diesem angeschnittenen TV-Punkt, dass sie halt noch ein Interview geben muss, in der irgendwie unangenehme Fragen gestellt werden. Das sind alles gute Szenen, gute Punkte, aber denen fehlt so ein bisschen dann die Zeit, um sie auszuarbeiten.
Kann ich nicht zustimmen,
muss ich sagen. Das war für mich eine logische Weiterführung, dass es halt aus der Sicht von Jack ist. Und er kriegt halt nur mit, dass die sich mit dem Vater einmal zopft, weil das wirklich am Tisch die Konfrontation ist. Die beiden, also Joy und der Vater, haben da wahrscheinlich vorher schon mal drüber geredet.
Alles klar.
Oder sich gestritten. Also das war für mich stimmig.
Okay. Ich habe auch ein bisschen gehadert mit dieser zweiten Hälfte des Films, weil sie dann auch drastische Maßnahmen ergreift und ich mich gefragt habe, warum eigentlich? Und irgendwann ist mir aber klar geworden, dass in dem Raum drin musste sie eben stark sein und diese positive Weltsicht vermitteln. Und die musste sie sich auch selber einlügen, um da überleben zu können. Und erst als sie draußen ist und angesprochen wird auf dieses schreckliche Leben, was sie da geführt haben, wird ihr, glaube ich, nochmal klar, was das eigentlich eigentlich für ein schlimmes Leben ist, was sie bis jetzt geführt hat und was sie hat. Und da kommt sie quasi schlechter mit klar als Jack, der rauskommt, mhm, und denkt aber, er würde nicht drauf klarkommen auf die Welt. Und das fand ich wirklich stark eigentlich. Und ich finde, mhm, auch, dass eben auch das Interview und auch der Esstisch und so wird auch später alles nur aus der Sicht von Jack gezeigt. Und dadurch kann der Film so schön herumschiffen um die wirklich brennenden Fragen, die sich der Zuschauer stellt, die dann auch, eine wird dann auch im Fernsehinterview gestellt, oder das war sogar eine Frage, die ich überhaupt nicht, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, über diese, ja, Möglichkeit, die es auch gegeben hat. Und das fand ich schon ganz schön clever, also dass sie dann auch daran so ein bisschen zerbricht. Und ja, hat mir alles gut gefallen. Brie Larson, will ich auch nochmal sagen, ich fand die sehr gut. Und was Brie Larson scheint so eine Kraft zu haben oder so eine diese Fähigkeit, Zwischenmenschlichkeit und Vertrautheit zwischen zwei Charakteren unglaublich gut darstellen zu können. Auch dieses Scherzhafte, was Verliebte, ja, oder was so Eltern und Kinder miteinander haben. Das kommt nicht, das ist in den besten Filmen, kommt es gut rüber. In einer Liebesbeziehung oder in so einer Eltern-Kind-Beziehung, finde ich. Dass man, mhm, sich ja natürlich auch gegenseitig verarscht und so. Und das ist auch in dem Film Short Term 12, den ich auch für genial halte. Da macht sie das genau auch. Und deswegen habe ich die schon länger auf dem Schirm und freue mich immer, wenn es einen neuen Film mit Brie Larson gibt. Und ich will nochmal ansprechen, auch das Set-Design in Room finde ich fantastisch. Diese, ja, abgeranzte Welt, die gleichzeitig aber ja doch so ein bisschen schön gemacht ist dann mit allem, was sie irgendwie hatten, um dann noch was zu basteln oder so, finde ich auch ganz toll. Ja. Room erhält von mir auch 8,5 Filme, drehe ich für Room, Punkte, ja, wie Spotlight. Ich finde, es ist ein sehr schöner Film, der wirklich auch tolle Fragen aufwirft. Am Anfang, als ich den geguckt habe, dachte ich, dass mir diese Zeit in Room ein bisschen zu lang ist. Und dann habe ich auch verstanden, warum der Film diese Zeit braucht, um wirklich die heile Welt aufzubauen, die keine heile Welt ist. Und in der zweiten Hälfte dann zu zeigen, dass die heile Welt, die auch irgendwie keine ist, oder der Schrecken vom Rauskommen, der eigentlich die heile Welt ist, auch zu zeigen. Also das fand ich toll. Ich finde, da wird sich an Fragestellungen von einem intelligenten Standpunkt genähert. Und ja, eine große Empfehlung für mich für Room. Den können auch viele Leute, glaube ich, gut gucken, weil sich da irgendwie jeder so direkt mit identifizieren kann. Vielleicht nicht mit dem, was die im Spotlight machen, aber mit dem, was in Room passiert, ist schon schwer, da keine Identifikationsfläche zu sehen als Zuschauer, glaube ich.
Ja, ich gebe in Anführungszeichen nur 7 von 10 Punkte für Room. Im Gegensatz zu Spotlight habe ich hier auch noch ein paar kleinere Meckereien, die ich nochmal vielleicht ganz kurz nochmal anbringen möchte. Diese Voice-Over-Monologe von Jack, gerade im zweiten Teil, die uns so sein immer wachsendes Verständnis von der Welt irgendwie erklären soll, die waren für mich halt nicht die Worte von einem 5-jährigen Jungen, sondern, mhm, eben die Worte von erwachsenen Screenwritern. Und das soll irgendwie süß sein, mhm, wenn er dann irgendwie erklärt, es gibt ganz viel Raum und wenig Zeit und weil es so viel Raum gibt, muss ich die Zeit ganz dünn über den Raum legen, so wie Butter auf einem Toast oder irgendwie so ähnlich. Das, ja, soll irgendwie so gewollt cute soll das sein. Für mich hat das ein bisschen mehr rausgeholt. Und der zweite Punkt ist für mich Old Nick. Der Böse war für mich zu sehr der Klischee-Filmperverse. Also fettige Haare und große Brille, fertig ist der Triebtäter. Ich finde, da hätte man in eine andere Richtung gehen können, ihn vielleicht tatsächlich noch böser machen oder irgendwie noch spießiger und unemotionaler. Für mich hat er so als Gefahrenpol oder was auch immer, nicht, fand ich ihn nicht überzeugend genug. Aber das sind wirklich kleinere Randnotizen und das ist trotzdem ein super Film und ja, 7 von 10.
Ich fand den eigentlich cool vom Charakter her. Nur, was du ansprichst, visuell fand ich das auch ziemlich lame, so den Typen zu machen. Ja. Naja.
Mach du mal.
Ja, mach du ruhig erstmal.
Also, okay, ja, also von mir gibt's ganz schwierig. Also ich finde es immer schwierig, wenn ein Film irgendwie mich doch emotional mitnimmt, dann wird's schwer mit der objektiven Bewertung. Ich glaube aber, ich denke, 7,5 von 10 Punkten sind okay. Ich habe schon Probleme, ganz klar Probleme mit der zweiten Hälfte des Films, weil ich finde, dass man da ein bisschen... Das ist mir ein bisschen zu banal, wie da mit der ganzen Thematik dann umgegangen wird, von mit Thematik halt eben von Opfern, eben die ja, wie in dem Fall, wie wir es halt von Room haben, die halt irgendwie jahrelang weggesperrt werden und vergewaltigt werden, was weiß ich was. Das ist mir ein bisschen zu banal, da werden mir so ein bisschen nur so genremäßig Versatzstücke reingeworfen. Ja, jetzt haben wir hier noch das Klischee-Interview, jetzt haben wir noch das Klischee-Gespräch mit den Eltern und so weiter und so fort, wir kehren nochmal zum Tatort zurück. Das ist mir ein bisschen zu blaupausenmäßig, das hat mich nicht interessiert, das fand ich auch langweilig, also weil es mir nicht schlau genug war. Trotzdem irgendwie tolles Kino, irgendwie emotional, aber ja, nee, eigentlich nur 7 Punkte. 7 von 10 müssen reichen.
Also von mir gibt's mehr, von mir gibt's 9 von 10 sogar. Ich fand den schon ziemlich stark und die zweite Hälfte, wie gesagt, leidet eigentlich nur darunter, dass die erste so gut ist. Und da, ich finde, es wird sehr konsequent durchgezogen, was in der ersten gemacht wird auch. Und es wird, der Film kann sich dadurch auch herausnehmen, dass es teilweise danach, als sie frei sind, wirklich hat der Film es teilweise geschafft, dass man sich kurz überlegt, so, wäre das besser gewesen, für dieses Kind in diesem scheiß eingekackten Raum da zu bleiben. Und das ist schon eine Hammerleistung, so diesen Gedanken überhaupt irgendwie im Kopf der Zuschauer freizusetzen.
Das ist dein Gedanke, den du dein ganzes Leben hast. Soll ich vielleicht niemals mehr mein Zimmer verlassen? Ich
glaube, das ist ganz was anderes. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber am Anfang weiß man ja quasi auch noch gar nicht, dass sie eingesperrt sind. Und da sind ja aber schon so, also den Geburtstagskuchen, den sie da backen, der ist ja schon total bedürftig so, und wir haben keine Kerzen und so. Und da dachte ich halt, okay, das sollen einfach Leute in halt hammerarmen Verhältnissen quasi sein, die sich nicht mehr leisten können. Und ich weiß nicht, ob da auch ein Statement irgendwo drin ist, so, weil die können wenigstens ausbrechen, so. Aber Leute, die einfach in einem neuen Quadratmeterraum, ja gut, die können ab und zu mal auf die Straße gehen, so, aber die haben auch nicht mehr. Und das ist halt auch irgendwie, ob das ein Kommentar darauf ist, dass sie dann, wenn sie raus sind, wenigstens, dann haben sie ja alles quasi. So. Mhm. Ich meine, nicht, dass man das denen bei, also auf jeden Fall gönnt man es denen ja sehr. Aber weiß ich nicht, ob da vielleicht auch noch ein Kommentar ist, vielleicht auch noch interessant.
Ja, ist ein echt interessanter Gedanke. Ich will auch ansprechen, dass ich toll finde, dass die ganzen Gegenstände in diesem Raum keine Artikel haben, also Room und Chair und Bed und so, weil es eben das einzige ist, oder Chair 1 und Chair 2 gibt's, glaube ich, aber das einzige ist irgendwie, oder einfach Television und nicht The TV, ne, also das einzige ist, was dieser Junge kennt, das fand ich auch noch ganz stark an dem Film. Ja, Room kommt erst am 17. März ins Kino. Eigentlich hätten wir den dann auch erst dann besprochen, aber wir wollen den natürlich besprochen haben, um dann gleich über die Oscar-Filme reden zu können. Wenn ihr eine Meinung dazu habt zu Room, schreibt uns eine Mail an podcast@drpeng.de.
Falls ihr ihn guckt, nehmt Taschentücher mit.
Ja, aber damit kommen wir zum Oscar-Teil aus diesem Podcast. Letztes Jahr haben wir einen ganzen Cast drüber gemacht. Diesmal packen wir das in ein bisschen kleineres Segment und reden nicht über alle Kategorien, in denen Filme nominiert sind. Wen interessiert auch bitte irgendwie Sound-Editing und Sound-Mixing und weiß ich nicht was? Weiß eh keiner, was das der Unterschied ist. Doch, wir wissen, was der Unterschied ist, aber wir
sagen es euch nicht.
Reden jetzt
sagen
nicht. Sagen es euch nicht, genau. Wir sprechen über ein paar Kategorien. Wir haben die anderen alle getippt, sodass wir dann im nächsten Cast gucken können, wer hier der Tippsieger bei uns ist. Letztes Jahr war es Malte, hat die meisten Sachen richtig getippt. Ja, ja. Und da reden wir gleich dann drüber, da reden wir im nächsten Cast dann drüber, wer da was getippt hat. Ihr könnt es auch selber ausfüllen, wenn man mal bei Google Oscar und Ballot eingeht, so B-A-L-L-O-T, dann kommt man auf so Tipplisten und kann sich das angucken. Wir gehen von hinten nach vorne durch, also reden am Ende dann über den besten Film, ein bisschen die Spannung aufzubauen, und sprechen zuerst über zwei Kategorien, von denen man denken könnte, die sind ja eigentlich nicht so spannend, nämlich bester animierter Kurzfilm und bester Live-Action-Kurzfilm, weil ich die ganzen animierten Oscar-Kurzfilme gesehen habe bei einem Kino-Event hier in Leipzig und Malte die ganzen Live-Action-Kurzfilme gesehen hat bei einem Kino-Event in Freiburg. Wir sind also mega die Oscar-Film-Nerds jetzt. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem langweiligeren an. Das ist bester animierter Kurzfilm. Da sind 5 nominiert und es muss für mich ganz, ganz klar The World of Tomorrow gewinnen. Es ist ein animierter Kurzfilm, den man sich auch auf Netflix angucken kann, der, wie ich finde, in seinen 17 Minuten mehr gute Sci-Fi-Ideen hat als, weiß ich nicht, manche Regisseure in ihrem ganzen Oeuvre. Und ich will kurz über die anderen Filme ganz kurz was sagen. Bear Story, da geht's um so einen Bär, der vom Zirkus gefangen wurde und deswegen seine Familie verliert und soll natürlich so ein bisschen in Chile auf diese Diktatur und sowas anspielen, fand ich ein bisschen mau. Prologue ist ein ganz toll gezeichneter Kurzfilm, in dem so eine Kampfszene zwischen 4 Kriegern, die super brutal auch ist, also da war auch im Kino gesagt, Kinder, jetzt bitte das Kino verlassen, ist zu brutal, gezeigt wird und ganz tolle so Kamerafahrten hat. Also das ist für einen gezeichneten Film schon echt abgefahren, aber nicht so sonderlich spannend. Sanjay's Super Team ist der Film von Disney Pixar, geht so einen indischen Jungen, der The Super Team gerne guckt, so eine Superheldensendung im Fernsehen, und sein Vater ist aber traurig, dass er nicht mit ihm zusammen zu den Göttern betet, und dann ist er in so einer Fantasiewelt, wo eben dann Hanuman und Ganesha und sowas dann auch so Superhelden sind, soll so ein bisschen moderne Kultur und Tradition vereinen. Ist nicht schlecht, finde ich aber auch nicht so spannend. We Can't Live Without Cosmos ist der Film, der auch richtig cool ist. Da geht's um so russische Kosmonauten, und das ist geil, weil die so, da sind zwei halt so super gute Freunde, die beide in den Weltraum wollen und irgendwie zusammen dann im Bett liegen und lesen und sich irgendwie beim Essen so gegenseitig irgendwie so Essen ins Gesicht schnicken, und es hat die ganze Zeit so ein bisschen, man denkt so ein bisschen was Homosexuelles zwischen denen, weil sie sehr, sehr nah sind, aber es soll einfach nur sagen, sie sind einfach verdammt gute Freunde, und sowas sieht man auch nicht so oft in dem Film, fand ich auch echt cool. World of Tomorrow, ich habe euch den empfohlen, ihr habt den, glaube ich, auch alle gesehen, ne?
Ja.
Das ist ja ein animierter Film, in dem die junge Emily von der zukünftigen Emily durch so einen Teleprompter-Computer kontaktiert wird und ihr gesagt wird, dass sie sich immer selbst klonen wird und hier immer ihre eigenen Erinnerungen wieder einpflanzen muss. Und dann reist sie eben in diese Zukunft und redet mit dieser Frau. Es ist ganz, ganz, ganz schwer zu erklären. Ich kann nur sagen, bei Room habe ich nicht geheult, aber hier schon, weil für mich da eine Szene ist, die an Emotionalität für mich kaum zu überbieten ist am Ende. Und ich fand den ganz, ganz toll. Wie fandet ihr World of Tomorrow?
Ja, grundsolides Ding, würde ich auf jeden Fall sagen. So wie ich es mag. Blöd mit clever, irgendwie kein Gag zu stumpf, aber trotzdem irgendwie die Kurve noch ins Relevante überkriegen. Ja, wunderbar. So sollte man an alle wichtigen Themen rangehen, meiner Meinung nach. Und ja, also wir haben ja dann auch ein paar andere Sachen von diesem Don Herzfeld, der den gemacht hat,
stimmt,
angeguckt.
Ja.
Und das hat er halt drauf und der ist einfach ein super lustiger Typ mit coolen Ideen. So, das passt, das reicht jeden Tag.
Ich glaube, du hast mir den ein bisschen als zu gut verkauft,
ja.
Weil ich dann irgendwie da rangegangen bin und dachte, hier wird jetzt, ich sehe jetzt hier wirklich das Beste, was ich jemals gesehen habe. Für mich war es dann im Endeffekt, da habe ich dann doch, ich konnte da Sachen rausziehen, aber dann irgendwie, das ging nicht so mehr drüber hinweg als irgendwie, genieße dein Leben und lebe den Tag und verliere dich nicht in Kleinigkeiten. Und das sind natürlich alles gute Sachen und das ist auch sehr, sehr clever umgesetzt. Aber für mich jetzt nicht so wie für dich vielleicht der beste Film des Jahres oder sowas. Ja. Aber trotzdem ein wirklich gutes Ding.
Ja, so ging es mir auch ein bisschen. Also weil die Botschaft ist ja so ein bisschen, ne, das haben wir ja gerade in unserer Zeit sehr häufig, hören wir das von hier und da. Und klar, jetzt geht es darum um die Aufbereitung. Fand ich auch ganz nett gemacht. Aber ja.
Ist für mich auf jeden Fall nicht die Botschaft, lebe dein Leben, sondern die Botschaft ist quasi dieser Schrecken, dass es eigentlich ein Paradox ist, dass wir immer denken, lebe den Tag, aber eigentlich Unausweichlichkeit des Todes. Aber egal, wir reden jetzt nicht über diesen Film. Für mich ist es tatsächlich, also ich hab auch überlegt, ob ich den overselle, aber für mich tatsächlich einer der besten Filme, die ich in langer, langer Zeit gesehen habe. Egal, World of Tomorrow kann ich nur jedem empfehlen, kann man auf Netflix USA gucken. Dann, genau, und ich denke, der wird auch auf jeden Fall gewinnen. Also nicht nur, das will ich nicht nur, sondern ich bin mir ziemlich sicher, dass der den kriegt, weil er wirklich heraussticht aus dieser Masse der Filme. Dann kommen wir zu bester Live-Action. Wie heißt das auf Deutsch? Realverfilmung mit echten Schauspielern? Wir haben kein richtiges Wort dafür, ne?
Menschenfilme.
Bester Kurzfilm. Malte, du hast die alle gesehen. Erzähl doch mal kurz was.
Ja, ich war ein bisschen enttäuscht von den ganzen. Das sind 5 Dinger waren das. Ich kann die auch alle kurz vorstellen. Der erste hieß Ave Maria, das ist so relativ, ja, seichte, so Culture-Clash-Comedy, geht auch nur 40 Minuten halt über eine jüdische Familie, dessen Auto dann im Westjordanland vor einem Kloster den Geist aufgibt und dann müssen sie mit der Hilfe von 5 arabischen Nonnen versuchen, nach Hause zu kommen. Ist halt so ein bisschen, es gibt Missverständnisse zwischen unseren Kulturen, wir sind so, ihr seid aber so, am Ende haben wir uns trotzdem alle lieb. Der Film hatte aber ein gutes Auge für so visuelle Gags und dafür, wie er seine Charaktere auch platziert im Bild. Das war immer so eine unangenehme Enge, das war immer so ein bisschen awkward. Solides Ding, für mich aber kein Gewinnerkandidat. Ja, noch seichter wird es dann in Stutterer. Das ist so eine 1A-Hipster-Romcom aus Großbritannien. Es geht um einen einsamen Typografen, der stottert. Und zwar so dolle, dass es ihn komplett sozial isoliert. Und er lernt sogar Zeichensprache. Und der führt seit 6 Monaten eine Facebook-Beziehung. Und dann soll es natürlich zum ersten Treffen kommen. Und er hat mega Schiss und so weiter. Was der Film gut gemacht hat, ist eben diese inneren Monologe und Denkweisen von einem Menschen zu zeigen, der sich halt nicht ausdrücken kann. Das war wirklich stark rübergebracht, aber diese romantische Story im Mittelpunkt war echt mau und der finale Twist am Ende, ich spoilere euch das einfach mal, sie kann auch nicht reden. Total süß. War wirklich cheesy. Dann gibt es Alles wird gut aus Österreich und das ist im Endeffekt einfach eine Abhandlung über pure Verzweiflung. Das ist der Film. Es geht um einen geschiedenen Vater, der holt zum Wochenende seine Tochter ab von der Mutter, um mit ihr den Tag zu verbringen. Dann kommt aber nach und nach raus, dass der Vater eigentlich was ganz anderes vorhat. Also sie gehen irgendwie ins Einkaufszentrum, er kauft ihr Spielzeug, aber dann sagt er, komm, lass uns doch nochmal ein paar Erinnerungsfotos machen hier in diesem Fotoautomaten. Jetzt guck mal lustig, aber warte, für das Foto musst du jetzt wirklich mal ganz ernst und ausdruckslos gucken. Und dann geht's weiter, so komm, wir gehen auf den Rummel, aber erst musst du noch ganz schnell was für mich unterschreiben. Komm, mach das einfach ganz schnell. Frag mich, je schneller du das jetzt unterschreibst, desto schneller können wir auf den Rummel. Und das Ding ist halt, dass er mit seiner Tochter abhauen will. Er will mit ihr das Land verlassen, aber die ist auch nicht blöde und checkt es dann auch irgendwann, was da vor sich geht. Und es wird halt immer dramatischer, immer bedrückender. Der Vater wird immer verzweifelter und das war's. Also das Ganze kulminiert dann wirklich in einer 5-minütigen Szene, die so unangenehm zu gucken ist. Der Vater, der seine Tochter umklammert, partout nicht loslassen will, umringt von Polizisten. Die Tochter schreit, die Mutter flennt, ist mittlerweile auch da. Der Vater völlig am Boden zerstört. Und es ist, ja, ich hätte mir gewünscht, dass er damit nochmal bricht und das ein bisschen so spielerisch auflöst, wie er es auch spielerisch angefangen hat. Passiert aber nicht. Aber immerhin, diese drei Filme waren alle nicht so schlecht wie der aus Amerika. Der heißt Day One und das ist mal wieder so richtig schön pseudo-progressive Scheiße. Es geht um eine Person, die ist nicht nur eine Frau und Immigrantin und will keine Kinder, sondern arbeitet auch noch bei der Armee als Übersetzerin, Dolmetscherin halt für die US Army, halt irgendwo im, ich nenne es mal jetzt ganz politisch inkorrekt, irgendwo im Araberland, ne? Und da muss sie halt irgendwie dann an ihrem ersten Tag, muss sie dann auf ihrer ersten Mission, deswegen heißt der Film auch Day One, kriegen sie dann einen Tipp von einem, ja, ich mach das mal so weiter, arabischen Arzt. Irgendwo gibt es auch einen arabischen Bombenleger. Und zudem müssen sie sehen, aber der arabische Bombenleger hat auch eine Frau. Und die ist gerade schwanger. Aber weil die Araber sind, dürfen da jetzt keine Männer ran. Und sie als einzige Frau muss dann helfen, das Kind zu entbinden. Aber Schock, das Kind ist tot. Und da geht es 5 Minuten darum, wie einfach ihr, dann der Arzt ihr erklärt, wie sie ein totes Kind aus der Mutter rausschneiden muss. Sie muss es nämlich dann zerstückeln und nach rausziehen. Das ist ganz schön anzugucken, sage ich euch. Ja. Aber dann Twist, Kind ist doch nicht tot, sie hatte sich nur verguckt und dann am Ende gibt es die schöne Geburt und sie halten das Kind in der Hand und alle verschiedenen Kulturen und auch ein Bombenleger und ein Arzt und eine Frau und die US-Armee haben alle zusammengearbeitet, um das Wunder der Menschheit dann doch noch irgendwie zu retten. Und
ja, gut, das Ding kriegt auch sofort den Oscar einfach, dann setze ich mein Häkchen da.
Ja, dann mach das mal. Ist auf jeden Fall echt super beschissen. Ich habe eigentlich nur mit den Augen gerollt. Und welcher Film aber gewinnen sollte, ist, der heißt Schock. Und es ist ein serbischer Film. Es geht um zwei Kinder im Kosovo-Krieg in den 90ern. Und es ist halt so eine Kinderfreundschaft vor Kriegshintergrund. Hat aber einen super coolen Rahmenhandlung. Es geht um ein Fahrrad. Und es gibt, einer dieser Jungen findet 30 Jahre später dieses Fahrrad auf einer Straße liegen, fährt er damit rum und erinnert sich an diese Geschichte, was er mit seinem Kumpel erlebt hat in den 90ern. Dann eben zur Kriegszeit und das ist super gut, super stimmig umgesetzt und der hat auch die nötige Dramatik ohne die Klischees, ohne das Melodram und das ist wirklich super gut umgesetzt und dann auch am Ende, ja, dann heulst du auch ein bisschen, weil es wirklich sehr, sehr dramatisch ist, sehr, sehr tragisch, aber wirklich ein toller Film und ja, Schock. Dem gebe ich meinen Tipp, dass er hoffentlich gewinnt, weil ich das möchte, aber glaube ich auch, dass er das machen könnte, weil er eigentlich qualitativ wirklich der beste Film war von diesen Filmen.
Alles klar, dann setze ich da auch meinen John Hancock. So, dann kommen wir zu den Themen, über die wir kurz diskutieren wollen. Das erste ist Directing, also bester Regisseur. The Big Short, Mad Max, Fury Road, The Revenant, Room und Spotlight. Ich gebe meinen Tipp an Mad Max Fury Road, weil ich denke, dass der sonst nicht so einen Oscar gewinnen wird, aber dass man George Miller hier Tribut zollen muss. Iñárritu könnte ihn auch kriegen für The Revenant, hat aber den letztes Jahr schon gewonnen für Birdman, deswegen glaube ich, die Academy wird doch wohl erkennen, dass das eine Hammerleistung war von George Miller und dem auch den Oscar geben.
Ja, mein Häkchen steht auch bei George Miller, aber ich muss da widersprechen, ich glaube, Mad Max wird in den ganzen technischen Kategorien auch noch einiges abräumen. Aber hier bei Director hat das auf jeden Fall auch verdient, finde ich, ja.
Ja, bei mir Häkchen auch bei George Miller, einmal wegen persönlicher Präferenz und ja, einmal, weil ich hoffe, diesen wichtigen Punkt zu ergattern.
Ich glaube, dass tatsächlich Room für Best Director kriegt. Ich finde, ich denke, Mad Max Fury Road hat in vielen anderen Kategorien eigentlich bessere Chancen. Also, weil so das, was man an, ich fand nicht das Direct, ja, oder man weiß natürlich immer nicht, was genau jetzt wo ist, aber ich denke, dass Mad Max Fury Road eher bei Cinematografie dann den Oscar kriegt. Genau, also bei mir Lenny Abrahamson mit Room.
Dann gehen wir doch direkt zur Cinematografie. Über die Kategorie reden wir nämlich, weil wir prätentiöse Filmnerds sind und da ganz viel zu sagen haben. Carol ist nominiert, The Hateful Eight, Mad Max Fury Road, The Revenant und Sicario. Ich würde es Sicario sehr gönnen, eigentlich in dieser Kategorie zu gewinnen, weil die Kameraarbeit hier fantastisch war. Ich denke aber, hier muss es Lubezki für The Revenant kriegen, weil da Kampfszenen drin waren, die ich so noch nicht gesehen habe. Sonst hätte ich gedacht, Mad Max hätte auch gute Chancen gehabt, aber jetzt mit The Revenant, ich finde, das ist eigentlich der Hauptgrund, um sich diesen Film anzugucken, ist die Cinematografie und deswegen denke ich, wird er da gewinnen.
Schwierig. Ja, mein Häkchen steht hier bei Mad Max Fury Road. Ich glaube, dass er bei Cinematografie gewinnen wird, wie auch Hotte das glaubt. Obwohl natürlich Lubezki, weiß ich nicht, ich kenne von dem jetzt erst die zwei Filme, aber ich habe schon das Gefühl, der hätte den eigentlich auch jedes Jahr verdient. Ja. Aber Sicario muss ich auch nochmal rausstellen, also ist auf jeden Fall ein würdiger Nominee in dieser Kategorie, aber bei mir Mad Max.
Ja, bei mir auch Mad Max, aber eben klar, man schielt ein bisschen rüber zu Lubezki. Ich glaube, dass diese Diskussion hatten wir damals nicht Ende des Jahres, aber so ein bisschen ähnlich, dass halt genau wie bei Victoria, The Revenant ist hammermäßig, ist man hat keine Ahnung, wie die das gefilmt haben. Ich glaube aber Mad Max, das hat Malin aber so schön gesagt, oder heute, ist halt auch noch ziemlich krass. Und deswegen glaube ich mir auch gut vorstellen, dass sie da gute Karten hat. Also mein Häkchen für den verrückten Maxel.
Alles klar, dann kommen wir zu Schauspielern. Achso, du hast noch nicht, du hast es gerade
schon. Ich habe es ja quasi schon angedeutet. Ja, ich habe auch für Mad Max, ist mein Tipp.
Alles klar, dann habt ihr alle da Unrecht und ich heimse den Punkt ein. Wir kommen zu Actress in a Supporting Role, beste Nebendarstellerin. Jennifer Jason Leigh für The Hateful Eight nominiert. Rooney Mara für Carol. Rachel McAdams für Spotlight, haben wir heute drüber geredet. Alicia Vikander für The Danish Girl und Kate Winslet für Steve Jobs. Ich finde, hier hätten es viele verdient. Ich fand Jennifer Jason Leigh unglaublich gut in The Hateful Eight. Rachel McAdams in Spotlight mochte ich auch gerne. Rooney Mara und Carol. Carol habe ich ja, weiß ich nicht, war nicht so mein Film. Da habe ich diese ganzen Lorbeeren nicht ganz verstanden. Für mich geht es hier an Alicia Vikander für The Danish Girl. Der Tipp, ich finde, Kate Winslet hat es genauso verdient, vielleicht ein bisschen mehr für Steve Jobs, aber der Film hat einfach nicht so eine gute Publicity gehabt und auch jetzt nicht. Also ich denke, dass man hier Alicia Vikander als neues Hollywood-Sternchen auszeichnen will, hat ja auch eine tolle Leistung abgelegt in Ex Machina, deswegen geht mein Tipp hier an Alicia Vikander.
Ja, also aus der Sicht der Academy, ja, in die ich mich ja sehr gut reinfühlen kann, war es bei mir zwischen Alicia Vikander und Rooney Mara. Ich bin 80-jähriger weißer Mann, deswegen geht das. Aber ich fand einfach, da muss ich auch sagen, persönlich Rooney Mara nicht so unglaublich stark. Nicht Oscar-würdig für mich. In Carol liegt vielleicht auch daran, dass ich den Film nicht so toll fand. Aber ich denke auch, dass Alicia Vikander hier den Oscar kriegen wird und dadurch vielleicht auch The Danish Girl den einen Oscar, den er noch verdient hat, dann auch noch absahnen wird.
Ich bin ja auch großer Fan von Rachel McAdams. Aber ich glaube, das wird nix. Ich glaube tatsächlich auch, Alicia Vikander nimmt das Ding mit nach Hause, weil ich finde, dass sie das wirklich toll gemacht hat bei gerade bei The Danish Girl, ein Film, den wir ja, glaube ich, alle nicht schlecht fanden, aber doch ein bisschen dröge. Und der aber schon davon gelebt hat, also der schon von der Chemie von Alicia Vikander und Eddie Redmayne gelebt hat. Und das haben die beiden schon super hingekriegt. Und ich finde, dafür hätte sie absolut den Preis verdient.
Ich stimme euch zu, dass ich sie hier gerne mit dem Oscar sehen würde. So. Ich glaube aber nicht, dass sie den bekommt. Ich glaube nämlich, der Oscar geht an Jennifer Jason Leigh, weil die wirklich, egal was man gelesen hat über Hateful Eight, immer sie krass rausgehoben wurde und die hat es auch hammergut gemacht. Ja, gut,
aber wahrscheinlich wieder das typische Oscar-Ding, ne? Die Alte hat sich irgendwie hässlich machen lassen und dann nimmt sie den Preis mit nach Hause. Das wäre ja wieder typisch Oscar.
Ja gut, das funktioniert aber. Deswegen ist ich würde gerne Alicia Vikander den Oscar geben. Ich gebe den aber nicht und ich glaube, die 80-jährigen weißen Männer geben den Jennifer Jason Leigh.
Weil die hässliche, verprügelte Frauen besser finden.
Das spricht sie irgendwie an.
Es war eine andere Zeit.
Wir kommen zur nächsten Kategorie. Das ist Actor in a Supporting Role. Bester Nebendarsteller. Hier sind nominiert Christian Bale für The Big Short, Tom Hardy für The Revenant, Mark Ruffalo für Spotlight, Mark Rylance für Bridge of Spies und Sylvester Stallone für Creed. Ich denke, es bekommt Sylvester Stallone für Creed, dem einzigen, den ich hier keinen Oscar geben würde für die Performance. Christian Bale hat seine Rolle super gemacht als nerdiger Computertyp da in The Big Short. Ich fand Tom Hardy, klar, er war wieder Tom Hardy, ich fand ihn aber sehr, sehr gut in The Revenant. Mark Ruffalo und Spotlight überragend, weil er wieder, Mark Ruffalo schafft es so gut, so Nebencharaktere zu spielen und mit so viel Leben zu füllen und mit so viel Authentizität, dass du wirklich glaubst, dass diese Menschen existieren. Deswegen würde ich es ihm sehr gönnen. Ich mochte auch Mark Rylance in Bridge of Spies sehr gerne. Ich fand den Charakter richtig cool. Dieses Reduzierte desjenigen, der dem eigentlich egal ist, was mit ihm passiert. Aber ich denke, Sly wird den hier kriegen, einfach weil die Leistung natürlich viel besser war als in den anderen Rocky-Filmen und weil man dem jetzt mal einen Oscar geben möchte.
Ich fand's krass, als ich gelesen habe, ich habe mich auch ein bisschen schlau gemacht, dass der einfach hier als Vorreiter in dieser Kategorie gilt, also als Frontrunner, dass der anscheinend die besten Chancen hat hier auf den Oscar. Finde ich total verrückt. Würde ich ihm nie im Leben geben und deswegen mache ich es auch nicht. Ich finde, Mark Rylance war super, aber da war mir die Rolle fast zu klein, um ihn irgendwie mit einem Oscar zu würdigen. Deswegen, ich gehe nach meinem Herz. Ich liebe Mark Ruffalo und ich möchte, dass er den Oscar kriegt und deswegen gebe ich ihm jetzt auch stellvertretend meinen kleinen X-Oscar.
Den kleinen Oscar lass mal stecken.
Kleinen kannst du bitte einfach da lassen, wo er ist.
Das ist mir danach dann auch aufgefallen. Mein Kreuzchen für Mark Ruffalo.
Das hat mit Film nichts mehr zu tun. Nee, ich finde es ganz lustig, weil wenn man sich die Liste hier für die Oscar für bester Nebendarsteller anguckt, ich finde die Leute, fand auch die Rollen alle geiler als die Hauptdarsteller irgendwie. Keine Ahnung, ich bin ja auch großer Tom Hardy-Fan, Christian Bale finde ich eigentlich noch geiler, aber Mark Ruffalo schießt den Vogel so ein bisschen ab, mal wieder. Christian Bale hat ihn schon mal gewonnen. Ich finde, Mark Ruffalo soll den mal bekommen. Und ich finde auch, Mark Rylans Rolle war eigentlich in Bridge of Spies war zu klein eigentlich. Also auch wenn die wahnsinnig gut funktioniert hat. Nee, Mark Ruffalo, nimm mal mit.
Nimm hin, den Oscar. Ja, ich glaube, ich würde gerne Mark Ruffalo den geben und er kriegt ihn aber nicht. Ich glaube, Tom Hardy kriegt den, ehrlich gesagt.
Oh, der Stallone, Alter, das ist echt so das Ding, ne?
Ja, ich will aber nicht auf Stallone tippen.
Tja, ich schon. Wir gehen zu Actress in a Leading Role, beste Hauptdarstellerin. Hier sind nominiert Cate Blanchett für Carol, Brie Larson für Room, Jennifer Lawrence für Joy. Den Film haben wir nicht gesehen, soll ja auch echt nicht doll sein. Die, ich glaube einfach, Jennifer Lawrence muss einfach für alles, was sie macht, einfach mal für einen
Oscar. Der war aber auch echt scheiße, der Film, muss ich wirklich sagen.
Hast du gesehen?
Nö.
Okay. Dann noch Michael Fassbender auch für besten Nebendarsteller. Dann noch Charlotte Rampling für 45 haben wir auch nicht besprochen, soll eine tolle Leistung gemacht haben. Und Saoirse Ronan für Brooklyn hat mir da auch ganz gut gefallen in diesem nervigen Film. Ich finde, kein Weg führt hier dran vorbei, Brie Larson auszuzeichnen. Das ist wirklich auch Acting, wie die Academy das mag. Und ja, sie ist eine Newcomerin, man sieht aber ihr riesiges Talent und ich denke, sie wird den kriegen.
Ja, ich habe Joy gesehen und ich kann sagen, Jennifer Lawrence kann sowas von einpacken in dieser Kategorie. Ich mach's auch kurz, Brie Larson or die.
Ja gut, schließe ich mich an.
Ja, Dito.
Alles klar, dann kommen wir zu Actor in a Leading Role, bester Hauptdarsteller. Hier nominiert Bryan Cranston für Trumbo, besprechen wir in einem der nächsten Casts, ist hier noch nicht im Kino. Matt Damon für The Martian, Leonardo DiCaprio für The Revenant, Michael Fassbender für Steve Jobs und Eddie Redmayne für The Danish Girl. Das ist die Kategorie, auf die wohl die meisten Leute schielen bei diesen Oscars. Leonardo DiCaprio muss unbedingt mal einen Oscar bekommen. Hoffentlich kriegt er, hoffentlich kriegt Leonardo DiCaprio endlich mal einen Oscar. Das wäre so geil. Also, ich weiß nicht. Ja, und ich gebe auch meinen Tipp für ihn. Ich glaube, er kriegt es auch. Ich glaube, die Academy kann es auch nicht mehr hören. Ja, nimm ihn hin. Du bist in ein totes Pferd reingekrochen. Wir verstehen es. Du kannst den Oscar haben. Nimm den Scheiß. Aber für mich hätte Michael Fassbender es hier verdient. Eddie Redmayne, glaube ich nicht, hat letztes Mal gewonnen. Hat es gut gemacht in The Danish Girl, aber der Film hat einfach nicht die beste Publicity. Matt Damon, ey, wenn der den kriegt, ich weiß nicht, es war cool.
Dann ist aber auch Schluss mit Filmpodcast.
Und Bryan Cranston, Trumbo, weiß ich nicht so genau. Der Film hat ungefähr null Buzz. Also, ja, ich denke, Leo wird's machen.
Jo, schließe ich mich an. Leo wird ihn kriegen, denke ich, obwohl ich auch eher Michael Fassbender den Oscar geben würde. Ich habe den Film nicht ganz gesehen, ich habe mal kurz reingeguckt, aber so was man drüber liest, soll er wirklich großartig sein, also Michael Fassbender. Aber nee, Leo wird ihn diesmal schon kriegen, sein Mitleids-Oscar.
Ja, ich finde, ja, ich schließe mich auch an mit meinem Kreuzchen bei Leo, langweiligerweise, aber es ist, ja, der soll den Scheiß jetzt echt kriegen und dann ist halt Ruhe. Mir ist das so scheißegal, ich glaube ihm persönlich auch und es nervt auch, weil ich finde eigentlich nicht, dass es die Rolle sein sollte, für die er den gewinnt. Auch, ja, es war arschkalt, ja, natürlich war das alles kacke, aber darum geht's doch nicht. Also das, darum geht es nicht. Also der Schauspieler soll da excellen in dem, was er tut und nicht die Rolle soll größer sein als das, was der Schauspieler macht. Und das ist so ein bisschen mein Problem generell mit DiCaprio und seinem ganzen, den ganzen Hype um seine Person. Keine Ahnung, ja, Kreuzchen für Titanic.
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, erstmal glaube ich nicht, dass es irgendwen in der Academy interessiert, ob irgendwelche 14-Jährigen im Internet rumheulen, weil Leo keinen Oscar hat. Insofern weiß ich nicht. Ich würde eigentlich, verdient hätte er ihn hier nicht, nee, mit den anderen, die nominiert sind. Und das ist nun mal auch einfach, ich meine, das ist auch der Nachteil an solchen Awards. So, du, wenn du halt Glück hast, dann kam nur Scheiße raus und dann kannst du mit sowas einen Oscar kriegen. Wenn du Pech hast, dann kommen andere Leute, machen auch was Geiles und dann musst du dich halt hinten anstellen. Und ich denke, das wird, ohne den Film gesehen zu haben, hier an Michael Fassbender gehen. Mhm. Weil der, glaube ich, einer ist, der eher einen Stein im Brett hat bei der Academy, den die sympathischer finden als Leo. Warum haben sie Leo vorher nie einen Oscar gegeben? Warum sollten sie jetzt damit anfangen? Ich glaube nicht, dass Leo den kriegt. Und ich finde, das ist auch gut so.
Ich würde mich so
der
freuen,
braucht wenn er nicht. Wenn er das Oscar ist ihm bekommt. Doch auch scheißegal.
Natürlich.
Ja. Und aber einfach, weil diese ganzen Leute im Internet meinen, dass sie für... Das ist ihm doch kackegal. Der sitzt in seinem fetten Haus. Ja. Und lacht über euch. So. Der kann sich auch selber einen Oscar gießen lassen.
Es ist auch ganz geil, dass halt immer so alle denken, so für den Underdog sind, so den bestbezahlten Schauspieler Hollywoods. Echt mal. Ja. Wir kommen zur letzten Kategorie, zur großen Kategorie Best Picture oder bester Film. Nominiert sind
Bestes The Big Foto.
Short, Bridge of Spies, Brooklyn, Mad Max Fury Road, The Martian, The Revenant, Room und Spotlight. Ich denke, dass hier das Rennen zwischen zwei Kandidaten ablaufen wird, Spotlight und The Revenant. Und mein Tipp geht an Spotlight. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass The Revenant wie Boyhood letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war das, glaube ich, so überall draufsteht auf diesen ganzen Listen und alle denken, Boyhood wird ganz viele Oscars gewinnen, kriegt dann aber gar nicht so viele. Und ich denke mir, dass Spotlight ein Film ist, wie die Academy ihn sehen will. Mhm. Und The Revenant sein Pulver ein bisschen verschossen hat. Und ich glaube, die Strahlkraft lässt langsam nach. Und ich denke deswegen, dass Spotlight hier den Oscar bekommt.
Ja, schließe mich an. Spotlight habe ich auch mein Kreuzchen für gesetzt. Aber ich finde, es sind diesmal mehr als in den letzten Jahren viel, viel mehr würdige Filme dabei auf dieser Liste. Also ich finde Spotlight, Room, The Revenant, Mad Max könnten den alle kriegen, hätten den alle verdient, meiner Meinung nach. Aber Spotlight wird es werden, bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher.
Also ich finde auch, Spotlight ist ja so ein Film aus der Kategorie so ein bisschen, ja, Argo, der ja damals von Ben Affleck, ja, der ja auch den Oscar gewonnen hat für besten Film. Ich finde aber Big Short ist vielleicht nicht gleich auf, aber schlägt ja so ein bisschen in die ähnliche Kerbe. Deswegen für mich schwierig. Ich meine, was ich persönlich möchte, ist eine ganz andere Geschichte. Room wird es wohl nicht werden. Das ist auch so ein Boyhood-Ding. Ich schätze mal auch Spotlight tatsächlich, ja.
Ja, nee, ihr unterschätzt die Academy, auf jeden Fall. Spotlight könnte ihn gut kriegen, aber guckt euch diese Liste an, so, da sind auch Filme dabei. Warum ist Brooklyn nominiert?
Ja, das stimmt schon, ja.
Was soll das?
Ja,
das ist richtig. So, was soll das? Was sind das für Leute, die diese Entscheidung treffen? Und das sind einfach 80-jährige weiße Amis. Und deswegen ist Best Picture 2016 Bridge of Spies. Und danach können wir die Oscars nämlich auch getrost in die Tonne treten. Und kein Mensch braucht sich das jemals mehr angucken.
Alles klar.
Dann gibst du eine Ausfadern, ey. Das kannst du aber wissen.
Alles klar, das waren unsere Oscar-Tipps für die Verleihung am Sonntag. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Oder vielleicht auch nicht so gespannt, einige von uns. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es wieder gucken, irgendwie nachts um 3. Vielleicht finde ich irgendeinen armen Irren, der sich das mit mir anschaut und dann mit mir zusammen einbringt. Schreibt uns, wenn ihr es noch schafft, den Cast vorher zu hören, eure Tipps an podcast@drpeng.de oder schreibt uns danach, haha, ihr wart dumm, ihr habt alles falsch getippt. Das lesen wir natürlich beides sehr, sehr gerne. Und ja, wenn ihr uns...
Wir lesen alles vor. Das kann man immer noch mal wieder betonen. Alles, was ihr uns schickt, lesen wir vor. Also auch wenn ihr einfach mal irgendwie einen Freund dissen wollt oder so, das geht alles.
Ja, das ist alles möglich. Der Podcast mit den unbegrenzten Möglichkeiten. Wir kommen zur Abschlussrunde wie jede Woche. Was hat uns sonst bewegt in der letzten Woche? Ich bin jetzt so ein bisschen als Moderator angeheuert bei Detektor FM. Noch nicht in dieser Live-Sendung, die der Tag heißt oder der Morgensendung, aber die Moderation am Wochenende werde ich jetzt eigentlich einen Tag des Wochenendes jetzt wirklich die nächsten Wochen alle machen. Da ist es so, dass man sich hinsetzt, guckt, was ist alles gelaufen auf Detektor FM, sich ein paar Sachen zusammenstellt und dann die Moderation quasi vorher aufnimmt für den Samstag. Und es ist gar nicht so leicht, muss ich sagen. Ich dachte erst, dass diese Erfahrung, die ich jetzt hier mit dem Podcast die ganze Zeit gemacht habe und dass ich das jetzt ein bisschen kann, also dass ich ein bisschen moderieren kann, aber mir ist aufgefallen, ich habe mir irgendwann angemerkt, abgehackt zu reden in diesem Cast. Zum Beispiel so, und wir kommen zum nächsten Thema und das ist The Revenant mit Leonardo DiCaprio. Und so spricht halt kein normaler Mensch, so spricht ein Roboter. Und da wurde mir auch erzählt quasi, dass das der erste Weg ist, dahin gut zu moderieren, weil du natürlich versuchen musst, richtig gut zu sprechen und die Sätze alle zu Ende zu bringen und die Wörter auch und nicht so doll in deinen normalen Dialekt oder Schnack halt reinzufallen. Aber danach geht es eben darum, dass man wieder menschlich wird und sich so ein bisschen quasi vorstellen muss, man würde mit einem guten Freund reden, weil es im Radio eben auch spannend ist, dass du ja zu vielen Leuten gleichzeitig sprichst, aber eigentlich ja immer nur zu einer Person, weil man meistens alleine Radio hört. Und ja, das ist ganz spannend und manchmal ist es echt witzig, weil das halt dann so wirtschaftliche, politische Themen sind und du dann halt so anderthalb Minuten das vorlesen musst und in dem Programm, was wir da haben, kannst du das halt dann nicht schneiden, sondern es muss halt, das Take muss halt perfekt sein. Und genau, wer sich anhören will, wie ich scheitere und Wörter falsch ausspreche oder Bandnamen, der kann sich das jetzt im Anhören auf Detektor FM in den nächsten Samstagen immer 16 Uhr im Internet.
Nice. Geil. Schöne, gute Nachrichten von dir. Ich reg mich jetzt hier mal ein bisschen auf. Das ist mein, humoristisches, Plädoyer gegen eine aufgeklärte Gesellschaft. Also es kann nämlich einfach wirklich de facto nicht wahr sein, dass ich einmal einen Artikel lese von einem hübschen Mädel bei Zeit Online und dann google ich die und dann ist sie natürlich mit der anderen intelligenten Frau zusammen in Berlin, Helene Hegemann. So, das ist halt eine Frechheit. Also ich finde halt, wie soll man als deutscher Mann in Deutschland 1,81 groß Politik und Kultur interessiert, hier mein Steckbrief, hier noch erfolgreich eine Familie gründen. So, weißt du, wenn die einen haben halt irgendeine neumodische Sexualität und die anderen sind alles männliche Nordafrikaner. So, weißt du, ich mach das nicht mehr lange mit dir. Also ich finde, das funktioniert so nicht. Da muss man, dem muss das Handwerk gelegt werden, finde ich.
Es ist schön, dass deine Art des Online-Datings einfach jetzt irgendwelche Leute, die intelligente Artikel schreiben, anzuschreiben, finde ich nicht schlecht.
Besser als, gar nicht so dumm.
Besser als bei Tinder den Intellekt zu erwarten, weil ein Rennrad im Hintergrund an der Wand hängt.
Das ist ein Rennrad auf einer neuen Edition Brockhaus aufgebaut.
Sehr gut.
Da trifft sich die Intelligenz ja des Landes, so wie hier jede Woche im Pancast. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns wieder am 92. Pancast und wir haben keine Ahnung, worüber wir da reden. Die Oscars waren jetzt so schön, weil wir immer über ganz viele Oscar-Filme reden können. Wir müssen mal gucken, was rauskommt, was wir sehen können. Und wenn ihr eine Meinung habt, was wir denn mal besprechen sollen, was wir verpasst haben, schreibt uns an podcast@drpeng.de. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann empfehlt ihn euren Freunden, hinterlasst uns eine positive Bewertung auf iTunes. Einfach auf iTunes nach Pengcast suchen oder auf castronauten.com.
Sehr richtig.
kann man das jetzt auch hören. Wir freuen uns darüber. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao. Ciao.